Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näher bringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, seid ihr wieder dabei. Heute habe ich was ganz Besonderes mit euch vor. Das haben wir schon lang nicht mehr gemacht. Das ist sicher 2,5 Jahre her. Ein richtiges Live-Interview. Ah, super, das freut mich. Und da haben die Teilnehmer oder Teilnehmerin in dem Fall keine Kosten und Mühen gescheut und sind extra für den weiten Weg von Deutschland in die Schweiz gefahren, um live dabei zu sein. Ach, das haben wir schon lange nicht mal. Keine Remote-Aufnahme über Zoom, sondern ein echter Mensch, wo neben mir sitzt. Hallo Sandra.
Hallo Marvin, ich freue mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, super schön, seid ihr hier. Wir kennen uns ja, wie ich so viele Leute kennengelernt habe, dank des Podcasts und dank eurem Kanal, den ich gesehen habe im YouTube, da sprechen wir nachher noch drüber. Aber zuallererst gibt es wahrscheinlich ein, zwei Leute, die dich noch nicht kennen. Genau, was ich schon sagen kann, ist, dass es Sandra Schulte, sie ist Heilpraktikerin aus Deutschland und ist mit ihrem Mann hier, ich hatte noch nie einen Zuhörer beim Podcast auf, ist auch das erste Mal, dass wir einen Zuschauer haben. Mal gespannt, ob der nachher applaudiert oder so. Stell dich doch mal für die Leute, die dich noch nicht kennen, gerne einmal vor, Sandra.
Ja, also ich beschäftige mich jetzt seit 22 Jahren mit klassischer Homöopathie. Ich bin seit 18 Jahren in meiner eigenen Praxis tätig, in Remscheid in Westdeutschland für die Schweizer. Und ja, mein Schwerpunkt ist klassische Homöopathie. Ich mache noch ein paar andere Sachen drumherum, aber das ist eben mein absoluter Arbeits- und auch mein Leidenschaftsschwerpunkt.
Ja, da haben wir uns ja gut gefunden. Homöopathie ist, glaube ich, auch nur zu praktizieren, wenn du eine gewisse Leidenschaft hast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Homöopathen an sich sind die engagiertesten und optimistischsten Heilpraktiker überhaupt, weil einfach so viel Arbeit und Mühe und auch Herzblut dahinter steckt. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich besonders.
Das ist sehr interessant. Ich gehe gerade vom Plan weg. Ich habe nämlich letztens mit einem Arzt gesprochen und auch mit Patienten und das ist mir zweimal begegnet, jetzt innerhalb von 2 Wochen, dass einerseits der Arzt gesagt hat, aber auch der Patient, ja, er hat wie aufgegeben. Also der Arzt hat gesagt, ja, er kommt nicht weiter, er gibt wie auf. Mhm. Und der Patient hat gesagt, ja, also ein anderer Arzt hat gesagt, ja, der Arzt hat gesagt, er hat wie aufgegeben, er kann mir nicht helfen. Mhm. Und da habe ich wieder gemerkt, in den 10 Jahren, wo ich jetzt therapiere, ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt aufgegeben und ich könnte dem Patienten nicht mehr helfen. Also allein dieses innere Gefühl von, ach ja, komm, dem kann ich nicht helfen, Pech, den muss ich jetzt weiterschicken oder so. Also auch wenn ich vielleicht, ein Unterschied ist, wenn ich nicht zuständig bin. Das gibt's schon, ne? Wenn so die Grenzen der Homöopathie erreicht sind. Aber solange ich noch in den Grenzen mich aufhalte, dieses Gefühl von, ich gebe jetzt auf. Also ich habe immer noch eine Idee, immer noch eine Weiterbildung, immer noch eine Arznei oder dass man den Standpunkt verändert. Wie siehst du das?
Ja, genauso. Also ich glaube, dieses Never Give Up, diese Haltung dazu, sowohl in der Forschung zu sein, also zu gucken, gibt es noch neue Mittel für neue Situationen, wie jetzt auch, das hast du ja auch in der Corona-Zeit gesehen, wir haben uns alle auf die Hinterbeine gesetzt, nicht, dass wir nicht schon genügend Mittel gehabt hätten, sondern wir haben uns wirklich vernetzt, wir haben geguckt, was entwickelt sich da. Und wenn wir jetzt mal einen Patienten haben mit einer Erkrankung, die schon länger bekannt ist und wir sind nicht zufrieden, dann fangen wir natürlich an, wir tauschen uns aus mit Kollegen, wir gucken in Bücher, wir forschen weiter und geben nicht auf, solange noch irgendwas ist, wo wir sagen, da gibt es noch einen Ansatz. Und natürlich muss der Patient das ja auch mitgehen.
Genau. Das ist für mich häufiger, oder? Der Patient hat irgendwann vielleicht genug.
Ne? Ja, wobei sie auch erstaunlich, also das finde ich auch schon, weil sie auch spüren, dass du bemüht bist, dass du auch vielleicht mal einen Arzt konsultierst und Absprachen mit seinen schon vorhandenen konsultierten Ärzten triffst, dass du guckst, was kann ich da noch machen, dass du Kontakt aufnimmst, dass du dann mit deinen eigenen Leuten in den Austausch gehst und wirklich guckst. Also meine Familie kennt mich auch dann wirklich auch mal abends in einem Buch versunken oder nochmal recherchieren, nochmal nachgucken. Und ich glaube schon, dass das besonders ist, dieser Anspruch, das wirklich Beste zu tun. Und das verbindet uns vielleicht auch, egal in welchem Land wir uns aufhalten, wenn wir Kollegen treffen, dass sie genau das tun. Das siehst du auch bei den Fortbildungen. Es geht ja gar nicht darum, nur Punkte zu sammeln und eine bestimmte Qualitätssicherung zu machen, sondern wir tauschen uns in den Pausen aus, dann sitzt du abends beisammen, dann bist du schon wieder damit beschäftigt, weil das eben unser Leben ist und nicht nur unser Job.
Ja. Und ich glaube, das ist auch das mit dem Patienten, man verbindet sich ja so eng, dass das mir gar nicht im Traum einfallen würde, den irgendwie hängen zu lassen, sitzen zu lassen und zu sagen, ja, sorry, ich kann dir nicht helfen. Mhm. Also solange die Lebenskraft zu steigern ist, bin ich ja auch wie ganz anders verbunden.
Ja, absolut. Und ich glaube, wenn den Patienten bewusst wäre, wie oft wir beschäftigt sind außerhalb des Termins, dass du irgendwo was liest und denkst, Mensch, das könnte doch was für den Herrn sowieso sein. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Vielleicht gucke ich da doch nochmal nach. Dann werden sie auch manchmal anders, die Patienten, die das wissen, die mit mir bekannt oder befreundet sind, die melden zum Beispiel auch mal zurück und sagen, hör mal, mir geht's gerade richtig super, wollte ich dir nur mal sagen. Mhm. Von der Vielzahl unserer Patienten ist es ja so, dass wir dann immer erst wieder hören, wenn irgendwas schlechter wird. Aber die wissen, mit welcher Leidenschaft wir das betreiben, geben uns auch mal so eine Zwischenmeldung, weil das ist, glaube ich, wirklich mit keiner anderen Therapie so vergleichbar. Ja. Dieses enge Gefühl, sowohl bei der Mittelerforschung und dem Erlernen der Mittel, als auch bei dem Studium. Wen habe ich denn da gegenüber? Wie kriege ich den wirklich genau klar? Habe ich einen Aspekt übersehen oder gibt es was, was sich später erst zeigt? Das ist schon besonders auch. Aber das ist ja auch der Spaß an der Sache eigentlich. Genau.
Das Interessante ist, dass du sagst, ich habe nämlich letztens unterrichtet und wir haben ja immer 4 Stunden am Block, was wir unterrichten, und irgendwann so in der 3. Stunde sage ich irgendwas über das Mittel, was ich ja schon lange vorbereitet habe, selber geschrieben, und ich schreibe die auch immer neu, also das oder überarbeite es immer neu, das ist nicht dann das alte Skript von vor 3 Jahren oder so, und plötzlich sage ich was und denke, ach mein Gott, ja, das hätte sie gebraucht, das Mittel. So, dann habe ich gerade im Unterricht den Fall eingebaut und gerade überlegt und habe dann das Mittel gegeben und rückgemeldet an die Studenten, hey, es hat im Fall super funktioniert.
Ach, cool.
Also das ist eben oft so, dass man die Arzneien ja auch immer wieder studiert und plötzlich wieder einen neuen Aspekt davon kennenlernt und damit auch sich eigentlich wie verbreitet, dass man plötzlich auch mehr Patienten eigentlich wie abdecken kann mit jedem Arzneimittel, was du in der Tiefe wie neu lernst.
Ja, weil es immer so viele Aspekte hat, wenn du diese großen Arzneimittellehren liest, dann erfasst du ja auch nur einen Teil in dem Moment und dann wird es wieder angestoßen durch den nächsten Patienten. Ja. Und dann gibt es vielleicht auch Mittel, die du einer bestimmten Erkrankung so spontan nicht zuallererst zugeordnet wirst. Natürlich behandelst du immer den gesamten Patienten, aber wir sind ja auch routiniert. Wir haben ja auch direkt, wenn irgendjemand ein Problem schildert, schon Ideen. Und das ist, glaube ich, wirklich besonders, dass wir immer in Bewegung sind und uns ja auch entwickeln. Ja. Und auch die Art, mit dem Patienten zu kommunizieren, verändert sich ja auch. Wenn du mal überlegst, dein erster Patient, da hast du ja mehr oder weniger einen Fragebogen abgehakt, innerlich, vielleicht sogar äußerlich, dass du ihm einen gegeben hast oder dich da entlang gehangelt hast, und irgendwann bist du ja auch viel entspannter. Du hast ganz andere Patienten, die vielleicht überhaupt keine 2 Stunden Anamnese schaffen können, wo es sprachliche Hürden gibt, wo es Erkrankungen gibt, die das unmöglich machen, so konzentriert an einer Sache zu arbeiten, und da bist du entspannt. Du guckst halt, was du kriegen kannst, das, was du erfassen kannst in dem Moment.
Ja. Du hast vorhin das Netzwerk angesprochen. Bei uns ist ja so, dank Dr. Hughes und seinen indischen Wurzeln sind wir natürlich viel im Austausch gewesen mit Indien in der Covid-Zeit und am Anfang noch mit Iran. Das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen über den Narayana Verlag, die das ja dann sogar publiziert, die Erfolge von ihm. Wo bist du vernetzt gewesen jetzt mit dem Austausch?
Also ich bin auch vernetzt gewesen mit Indern, weil wir einfach privat gereist sind und dort Kontakte haben. Und das ist manchmal so, dass wir über Messenger mal kurz die Anfrage haben, hey Doc, are you on? Und dann schildern sie dir einen Fall und du meldest zurück, oder umgekehrt natürlich auch, wenn wir hier Mittel schlecht beschaffen konnten, dass manchmal auch die Möglichkeit besteht, es sich dort schicken zu lassen. Die sind sehr, sehr nett mit uns deutschen Homöopathen dort. Also da so ein bisschen, auch mit dem Zeitversatz dann schon mal über Sprachnachrichten oder E-Mails. Und in Deutschland bin ich natürlich vernetzt mit der Gruppe, mit der ich dort arbeite. Und mit dem Verein, für den ich den Kanal mache. Und über den, ich arbeite eben viel nach dem Jan Scholten. Und da haben wir eben auch eine Arbeitsgruppe und auch persönlichen Austausch und fernmündlichen Austausch. Also schon international letzten Endes. Und es gab ja auch Gott sei Dank jetzt in der Corona-Zeit Plattformen wie von dem Jeremy Scher, dass wir halt uns gut ausgetauscht haben, sodass wir dem Corona-Verlauf so ein bisschen folgen konnten, was ist gut gelaufen. Und auch jetzt habe ich das Gefühl, rückt die Homöopathenschaft so ein bisschen zusammen in dieser Krise.
Ja, das wäre schön,
dass wir uns gut austauschen können. Ja. Also ich wüsste gar nicht, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland bin, ich habe immer das Erleben, wenn ich in eine homöopathische Praxis gehe, sei sie noch so klein, oder in eine Klinik gehe und sage, ich bin Homöopathin, ich arbeite in Deutschland, ich habe jetzt hier ein Anliegen, dass die Leute dich abweisen, habe ich nie erfahren. Im Gegenteil, du bist sofort im Gespräch, du hast dieselben Bücher im Regal, egal wo du reinkommst. Du bist sofort verbunden und du kannst im Prinzip ja alle immer ansprechen. Und wenn wir kontaktiert werden aus dem Ausland, wir machen es ja genauso. Mhm. Weil du so verbunden bist dann auch. Genau. Ne?
Und das ist eben der Vorteil, ich meine, Homöopathie hat ja viele Richtungen, aber von den Grundlagen her unterscheidet es sich nicht so stark, dass man nicht miteinander diskutieren kann.
Nee, immer. Du kannst immer miteinander diskutieren. Ja. Ich habe jetzt auch eine Arbeitsgruppe von meinem Berufsverband, von dem VKLD, von dem Verband der klassischen Homöopathen. Und wir sind eigentlich dabei, die Heilpraktiker-Identität für die Homöopathen nochmal schriftlich niederzulegen, also daran zu arbeiten, was macht uns eigentlich aus, was unterscheidet uns von anderen Heilpraktikern von anderen medizinischen Richtungen. Das zum Beispiel auch, es ist vollkommen egal, bei wem wir gelernt haben oder wie wir dann letztendlich in der Praxis arbeiten. Wir haben dieselben Grundlagen, dieselben, es gibt ja Regeln, die eigentlich auch so eine allgemeine Gültigkeit haben, so einen Basissatz vielleicht. Und wir arbeiten wunderbar zusammen und das macht richtig Spaß. Das ist natürlich immer alles auch unsere Freizeit letzten Endes, aber wir investieren die ja auch gerne.
Genau.
Und dadurch sind wir alle verbunden und können uns auch fachlich austauschen.
Ja. Sehr gut, danke für den Ausflug. Wir wollten eigentlich mit was anderem anfangen, da springe ich jetzt einfach ganz frech zurück. Wie bist du überhaupt zur Homöopathie gekommen? Das finde ich immer sehr interessant, weil das so ein bisschen auch den individuellen Einblick gibt in die Leute, die ich nicht kenne.
Ja, ich habe meine Wurzeln auf jeden Fall auch in der Familie, dass meine Mutter uns auch vorwiegend zumindest naturheilkundlich behandelt hat und mich dann auch mit 8 Jahren damals zu einem Homöopathen schon gebracht hat, was zu der Zeit an dem Ort, wo wir waren, sehr ungewöhnlich war. Das war so mein erster Kontakt. Dann habe ich lange nichts damit zu tun gehabt in der Praxis. Habe auch beruflich einen ganz anderen Berufsstart gehabt. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten, aber ich wusste nicht, was es außer dem kaufmännischen Bereich da noch alles gibt. Und habe dann, als ich meine Kinder bekommen habe, angefangen, mich mit Komplementärmedizin zu beschäftigen und hatte selber einen Unfall, der schulmedizinisch auskuriert war. Ich hatte noch große Schmerzen, aber es war nicht viel noch zu tun seitens der sogenannten Schulmedizin. War es nur ein bisschen am Ende und dann bin ich zu einer klassischen Homöopathin gegangen und hatte dann nach 6 Monaten überhaupt keine Schmerzen, obwohl der Schaden schon noch da war. Aber ich habe ihn nicht mehr gespürt. Und das hat mich dann wirklich überzeugt. Und als ich dann mit den Kindern in der Elternzeit war, habe ich dann zu meinem Mann gesagt, wenn ich irgendwann mal Gelegenheit habe, damals war ich noch in der Bank, habe da auch mein Studium gemacht und war da auch nicht, zu der Zeit nicht so unglücklich. Aber ich habe dann wirklich den Wunsch gehabt, wenn ich mich verändern kann, dann möchte ich genau das machen. Und dann sah man mich fortan mit den kleinen Kindern durchs Haus heizen, immer mit einem Buch auf dem Schoß, immer mit irgendeiner Lektüre. Und als dann die Entscheidung war, gehe ich zurück zur Bank, die hatte sich in der Zeit dann auch so verändert, dass ich dort nicht mehr meinen Platz gesehen habe, habe ich dann die erste Gelegenheit genommen und habe dann den Heilpraktiker und die Homöopathie gleichzeitig dann parallel gelernt.
Weißt du noch, welches das erste Buch war, was du gelesen hast?
Das allererste Buch war tatsächlich von dem Dr. Andrew Locke, eins über akute Behandlung, was ich jetzt vielleicht gar nicht mehr so machen würde, aber als Einstieg war es gut, um mal so ein paar Mittel kennenzulernen. Mhm. Und das hat mein Mann mir auch geschenkt, weil er gesehen hat, ich brauche jetzt hier Futter, ich habe immer gerne gelernt. Genau, und das war so das allererste Buch. Und dann bin ich aber auch in die Ausbildung gegangen und da bin ich auch froh, weil das ist für einen Einstieg nicht schlecht. Aber die akute Behandlung ist eben das eine. Ist auch gut zu haben im Akutfall, natürlich, gerade im Notfall. Aber dann ist es ja doch nochmal anders, wenn du dann eine gute, fundierte Ausbildung hast. Und ich finde, die darf auch knifflig und penibel sein. Und dann ist es einfach eine gute Basis. Das ist schon wichtig, das zu haben.
Ja. Wo hast du die Ausbildung gemacht?
Ich habe die Ausbildung dann in Düsseldorf gemacht. Für 4 Jahre. Ja, an der Schule, wo ich damals war, gab es eine Homöopathie-Ausbildung, dann immer mit themenbezogener Ausbildung, aber in wirklich klassischer Homöopathie.
Ja, super. Und dann, wenn du so schaust, so, ich meine, jetzt, wie lange machst du jetzt schon Homöopathie?
Also, beschäftigen tue ich mich damit jetzt seit über 20 Jahren und richtig in der Praxis seit 2008. 2008 habe ich mich niedergelassen.
Genau. So 14, ne? Mhm. Ja. Und Was würdest du sagen, ist so denn diese, wenn du so die 14 Jahre ein bisschen Revue passieren lässt, was ist das, was dich immer noch begeistert? Warum du nicht, wie gesagt, hast wie bei der Bank, so gut habe ich es gesehen, danke, reicht, ich mache jetzt was Neues. Ich mache jetzt Akupunktur oder...
Ja, es vielleicht ist es so, dass diese Art zu heilen mir am meisten entspricht, weil ich bin ein neugieriger Mensch, ich möchte gerne das große Ganze erfassen von meinem Gegenüber, nicht nur einen Teil. Es ist mir wichtig, nachhaltig zu heilen. Mhm. Und ich glaube, die klassische Homöopathie ist eines der, ist, wenn, also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist die wirksamste Heilmethode überhaupt, weil ich wüsste gar nicht, welche Grenzen du hast, außer deiner Fehlbarkeit natürlich und natürlich die rechtlichen Abgrenzungen, genau. Und die Abgrenzung, die Medizin an sich ja schon hat. Aber du kannst ja im Prinzip alles behandeln. Mhm. Und das fasziniert mich total. Sowohl das Studium der Menschen, also zu gucken, wen habe ich da wirklich vor mir, wo ist der Kern, wie kann ich das einordnen, was hat zu dieser Erkrankung geführt. Du hast ja nicht einfach irgendein Symptom, sondern es ist ja dazu gekommen. Also das interessiert mich total, wirklich zu sehen, wo sitzt es da, wie hat sich das entwickelt und eben auch dann auf der homöopathischen Seite das Studium der Pflanzen, der Tiere, der Mineralien, der Imponderablen, also dass du wirklich guckst, ich weiß zum Beispiel in Chemie war ich so grottenschlecht als Schüler, obwohl ich dafür gelernt habe, aber es hat sich mir nicht erschlossen. Mhm. Dieses Periodensystem, wir haben da alle drauf geguckt, das hing im Chemieraum, es hat mich zum Teil nicht interessiert, aber das, was mich interessiert hat, habe ich nicht hinbekommen. Mhm. Ich habe das irgendwie in mein Abitur geschafft, ist alles gut, aber ich war da wirklich schlecht drin. Und wenn du das zum Beispiel mal von der homöopathischen Seite betrachtest, erschließt es sich plötzlich und macht mir einfach auch total große Freude. Die Pflanzen genauso. Ich bin wirklich überhaupt kein Botaniker gewesen. Bei mir zu Hause haben die Pflanzen Glück, wenn sie von der Familie mit behandelt werden. Und ich kann auch manche Sachen, konnte ich früher überhaupt nicht gut unterscheiden. Aber sich mal über diese Seite den Heilpflanzen und auch den ganzen Pflanzenreich zu nähern, zu gucken, wie hat sich das denn entwickelt. Und auch diese ganzen Prozesse, nicht nur wie hat der Patient sich entwickelt und wie hat die Natur sich entwickelt, sondern wie ist die Zeitepoche, in der wir gerade sind? Was hat dazu geführt, dass auch diese Dinge wie jetzt zum Beispiel Corona sich jetzt entwickeln durften, einfach mal zu forschen? Mhm. Das macht mir total viel Freude. Ja. Und dann zu sehen, jetzt habe ich hier einen Menschen und jetzt habe ich hier ein Mineral oder ich habe hier ein Tier oder eine Pflanze, die passt, welche könnte die trefflichste sein? Das ist ja erstmal auch am Anfang ganz schön ermüdend, wenn dein erster Patient vor dir sitzt, dann zermarterst du dir wirklich den Kopf, das machst du später auch, aber mit einer anderen Leichtigkeit, weil du so einen großen Schatz einfach an Wissen hast und das hört ja nie auf. Genau. Die coolsten Homöopathen, also hier meine Lehrerin, die Monika Lang zum Beispiel, die ist 80 und macht mit uns weiter das Pflanzenreich von dem Jan Scholten und sagt, liebe Kinder, wir sind die Schüler, jetzt sind wir so eine Art Arbeitsgruppe, eigentlich hat sich das inzwischen entwickelt. Wenn wir so weitermachen, bin ich 83, wenn wir fertig sind mit diesem Thema. Und dann sind wir ja noch gar nicht fertig, sondern dann sind wir auf dem Stand, mit dem wir dann weiter arbeiten können. Also überleg mal, wie lange sie das schon macht. Und das finde ich auch total cool. Also diese älteren Homöopathen, die diesen Schatz auch haben, da sehe ich mich auch. Ich bin jetzt 51 Jahre alt und meine Kollegen damals von der Bank, die gucken schon, wann steigen sie aus, wie ist ihre Rente, wann ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Da bin ich überhaupt nicht. Ich möchte das natürlich weitermachen. Ja. Und das macht ja immer mehr Freude auch.
Also mir auch aufgefallen. Ich hatte so eine große Krise, 5., 6. Jahr. Ich hatte gesagt, ich krieg das nicht hin. Also das wird nichts mehr. Ich habe es wirklich zwischendurch habe ich zu meinem Chef gesagt, ich sagte, ich habe das Gefühl, ich rate die Mittel. Die Patienten geben mir keine guten Symptome, ich kriege die Modalität nicht raus. Ich habe dann so 2, 3 Symptome, da weiß ich nicht mehr, ob die stimmen. So, und es ist enorm, was das gemacht hat, wenn man dann dran geblieben ist und Weiterbildung gemacht hat, auch immer explizit dann geschaut hat, wo ist überhaupt der Schwachpunkt, ist das ein Fehler der Anamnesetechnik, kenne ich die Mittel nicht gut genug, habe ich Mühe mit dem Patienten zu bonden, das war zum Beispiel ein großes Thema, dass sehr viel ältere Männer haben mich aber nicht ernst genommen. Echt? Wenn ich dann mit 23, so 24, ja, wenn ich da saß und dann, die haben einfach gedacht, jetzt ist der Praktikant oder so. Mhm. Und deshalb haben die mir einfach nichts erzählt.
Du warst auch dann in der Gemeinschaftspraxis quasi so der Greenhorn im Prinzip. Und die anderen waren schon eingesessen. Genau. Ja, dann hast du ja auch eine besondere Stellung gehabt. Genau.
Und dann auch immer so das dritte Rad am Wagen oder so gefühlt oft zu sein. Ich denke, ja gut, geh einen Raum nebendran, der kann es eh besser, der hat 20 Jahre Vorsprung. So. Und sich da eigentlich auch durchgebissen zu haben und immer zu sagen, nein, ich bleib da dran. Und jetzt mit den 10 Jahren, ich merke den riesen Unterschied von 5 und 10 Jahren. Absolut. Also nicht nur natürlich am Erfolg und der Nachhaltigkeit von den Verschreibungen, sondern auch mit der Leichtigkeit, was du gesagt hast. Mhm. Also wie schwer Homöopathie für mich war zwischendurch. Und was ich eben rausgehört habe bei dir, das habe ich, glaube ich, richtig gehört, ist diese, dass es einfach auch nicht langweilig wird. Ne? Im Gegensatz zur Bank, wo man vielleicht irgendwann dann eine gewisse Monotonität oder Rituale hat, Routine, das Wort habe ich gesucht, hat natürlich Homöopathie, ist fast das Gegenteil von Routine eigentlich.
Absolut, du hast ja mit jedem Patienten eine ganz neue Herausforderung. Es ist ja nicht einer so wie der andere. Mhm. Manchmal hast du ja so bestimmt auch schon mal, dass dann so Themen kommen, weil du jetzt zum Beispiel einer Frau mit einer Spätborreliose geholfen hast, die ist in einer Selbsthilfegruppe und schickt dir den ganzen Clan.
Ja.
Und die denken dann, du bist gut mit Spätborreliose. Du bist natürlich nicht gut mit Spätborreliose, sondern du hast bei diesem Patienten das richtige Mittel gefunden. Deswegen hat die Gruppe von, weiß ich nicht, wie viel es damals waren, 6 Leute, die dann noch hinterher kamen, die haben ja nicht eine davon hat das Mittel der anderen bekommen, weil wir ja eben nicht die Spätborreliose, sondern die Patienten in ihrer Ganzheit behandeln.
Ja.
Aber deswegen, es hilft dir ja gar nicht, dass du Erfahrung hast mit einer Erkrankung.
Richtig, ja. Wie ist es für dich, wenn du so zurückschaust? Hast du so ein paar Fälle, die dir gerade in den Sinn kommen, wo du einen von vielleicht erzählen kannst, was dir besonders beeindruckt hat? Vielleicht entweder in der Anfangszeit, was dir so geholfen hat zum Weitermachen oder jetzt in den Reifezeiten, wo du sagst, das ist einfach genial. Bin ich selber überrascht von der Homöopathie, dass das geht?
Also es sind viele Fälle und auch zum Glück so, dass wenn ich so einen Hänger hatte, wie du den auch beschrieben hast, zum Glück auch immer wieder Dinge so liefen, dass ich dran geblieben bin. Mhm. Weil wir haben das natürlich alle mal. Aus unterschiedlichen Gründen hast du ja mal ein Leck. Entweder können es die Umstände sein, die so unwirtlich sind, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, dass es dir als Homöopath einfach nicht leicht gemacht wird. Oder dass du auch Fälle hast, wo du schon durch die fortgeschrittene Erkrankung auch begrenzt bist mit dem, was du tun kannst, wo du sicherlich lindern kannst, aber wo du nur begleitest. Das fand ich am Anfang auch unglaublich schwer zu sehen, wo sind meine persönlichen Grenzen und wo geht es dann darum, sich nur noch an die Seite zu stellen und zu begleiten. Das fiel mir als ganz junger Homöopath noch viel schwerer als jetzt. Jetzt gewöhne ich mich so ein bisschen auch daran, dass das passieren kann. Was ich am eindrucksvollsten finde, sind immer die Dinge, ich bin schon sehr genau, was diese klassischen schulmedizinischen Ansätze angeht. Also ich gucke mir schon die Befunde, das Labor alles sehr genau an. Manchmal mache ich es auch noch selber hinzu. Und ich bin aber immer am faszinierendsten, wenn es eigentlich gar keine Alternative mehr gibt. Also wenn du gar nicht wüsstest, wie du es sonst behandeln sollst. Wenn sie quasi so diese klassischen austherapierten Fälle, wo die Kollegen, die ärztlichen Kollegen dann sagen, da müssen sie jetzt wirklich mit leben, da können wir jetzt hier nichts mehr machen, wenn dann noch so viel geht. Mhm. Das macht mir immer total viel Freude. Auch diese Folgen von Corona zum Beispiel, diese große Schwäche, die sich da zeigt, die psychischen Folgen, die wir davon haben, dass du einfach siehst, da ist auch wenn der Patient noch so schwach ist durch die Länge der Umstände und dann noch die akute Erkrankung, dass doch immer noch die Lebenskraft wieder zurückkommt. So, ne? Dass zum Beispiel die Säuren sind so hilfreich jetzt in meiner Praxis gewesen. Wenn du sie vorher schon in Behandlung hattest, ist es sowieso, finde ich, ein bisschen einfacher, sie dann nach so einer akuten Erkrankung wieder zu behandeln. Also das fasziniert mich immer wieder und ich denke auch, wie lange mache ich das jetzt schon? Und trotzdem haut es mich oft um, was es dann kann, auch in welcher Zeit. Mhm. Es ist ja oft so, dass du das nicht, du hast vielleicht keine hundertprozentige Linderung, zum Beispiel von einem Schmerzsymptom, aber wenn du schon nur noch bei 30% des Anfangsschmerzes bist, dann hast du ja schon so eine Lebensqualität. Mhm. Oder wenn du zum Beispiel bei einer Chemotherapie begleitend behandelst, dass einfach diese Zeit zwischen den Chemozyklen wirklich eine Lebensqualität einfach wieder hat, dass die Leute nicht nur in der Ecke hängen, nur über dem Eimer hängen, nur die Haare verlieren und einfach durch diesen Prozess durchgehen, aber du in dieser Zeit auch lindern kannst, dass sie einfach dann das Leben genießen, dann trotzdem wieder in der Zwischenzeit. Und es geht ja danach auch weiter.
Ja. Also das ist wirklich enorm. Ich habe nicht viele Fälle gehabt bisher mit der Begleitung von Chemotherapie, aber 3 Fälle hatte ich jetzt gerade letztes Jahr. Und die kamen, also so, dass man so wirklich auch sehen kann, die kamen auch wirklich nach diesen Chemozyklen, die sie ganz schlecht vertragen haben. Und dann war es wieder so, mhm. dass sie das wieder machen mussten. Also alle waren sozusagen im zweiten Zyklus und mit den Mitteln, die wir dazu gegeben haben, haben sie praktisch null Nebenwirkungen gehabt von der Chemotherapie. Das ist halt beeindruckend.
Ja, das ist wirklich auch Lebensqualität. Ja. Also man kann ja nicht sagen, bei jemandem, der sich pausenlos übergeben muss bei einer Chemotherapie, genauso wie bei einer Schwangeren, dann zu sagen, es ist ja nur jetzt deswegen. Ja, es fühlt sich furchtbar an. Und es ist ja trotzdem eine enorme Einschränkung.
Du hast vorhin gesagt, mit der Homöopathie in Deutschland. Ich bin ja jetzt schon länger in der Schweiz, bin vielleicht nicht mehr so drin, aber ich höre natürlich viel von euch. Willst du ein bisschen erzählen, wie das im Moment so ist für dich jetzt ganz persönlich?
Ja, es ist ja schon länger im Prinzip so, dass die Homöopathie einen recht schweren Stand hat. Als ich in der Schule war, als ich in der Ausbildung war, gab es diesen jährlichen Bericht in einer großen deutschen Zeitschrift, wo sie sich jedes Jahr im Sommerloch mit einem Homöopathiebericht die Zeit totgeschlagen haben und wir das eigentlich schon wussten, dass der kommt, auch die Patienten, wir konnten darüber lachen und haben gesagt, da ist er wieder.
Ja.
Typisch. So, und jetzt hat das aber doch eine Schlagzeile angenommen, die schon unerfreulich ist und die dem, was wir tagtäglich in unseren Praxis erleben, überhaupt nicht entspricht. Und wenn dann so ein Herr Lauterbach so lockerflockig twittert, dass wir der Pandemie mit Wissenschaft und nicht mit Homöopathie begegnen, dann kann ich nur sagen, ja, warum denn eigentlich nicht? Also warum denn nicht? Warum kann es denn nicht Seite an Seite funktionieren? Wir haben Heilerfolge und nur weil die klassische Homöopathie nicht den Arzneimittelprüfungen, die Chemie hat, standhält in der Form, dass sie eben individuell verschrieben wird und nicht eine Doppelblindstudie mit 5000 Kopfschmerzfällen, die ein und dasselbe homöopathische Mittel bekommen, standhält, sondern anders individuell geprüft werden muss, haben wir ja deswegen, das ist ja nicht der Beweis dafür, dass sie nicht wirkt, sondern der Beweis dafür, dass wir andere Studien brauchen und die haben wir ja. Und jeder, der damit arbeitet, weiß natürlich, dass wir damit Erfolge haben.
Ja.
Und dass diese Diskussion, die ist ja jetzt wirklich so, ich kann sie auch nicht mehr hören, diese Totschlagargumente. Und ich weiß nicht, wenn wir es gab ja auch Länder, die zum Beispiel bei Corona prophylaktisch gearbeitet haben. Und warum kann man sich das denn nicht angucken? Also wir hätten mit Sicherheit viel, viel besser gearbeitet und bessere Ergebnisse gehabt, wenn wir gerade jetzt in der Pandemie, die wir hatten, die ja noch nicht ausgestanden ist, die Komplementärmedizin und auch die klassische Homöopathie ernster genommen hätten, wenn wir Tipps gegeben hätten, wie können wir denn unser Immunsystem wirklich unterstützen, dass wir nicht in die Angst gehen, dass wir uns mental stärken, dass wir uns mit durchaus auch stofflichen Zusatzprodukten ergänzen und dann eben im Fall, ich weiß nicht, ob ich es unbedingt, ich habe es jetzt nicht prophylaktisch genommen, obwohl ich die ganze Zeit mit Patienten gearbeitet habe, habe ich jetzt keine Homöopathie im Vorfeld eingenommen, aber die Kollegen, die das jetzt zum Beispiel in Indien gemacht haben, haben ja durchaus ihre Erfolge. Also ich weiß nicht, was schlimmer ist, wenn so eine Regierung dann sagt, das kommt gar nicht in Frage oder wenn man es probiert. Also was haben wir denn zu verlieren gehabt? Also da hätte ich mir schon einen ganz anderen Austausch auch gewünscht.
Ja, ich habe letztens getwittert, bei all den Erfolgen, die wir mit Covid hatten, ist es nicht inzwischen schon unterlassene Hilfeleistung, Homöopathie nicht anzuwenden.
Ja.
Und im Twitter setze ich mich ja gern auch dem Shitstorm dann aus. Inzwischen habe ich gefunden, wie man das macht. Man kann oben drauf stellen, diesen Gespräch stumm schalten. Das heißt, ich twitter das nur noch und schalte dann auf stumm, oder? Einfach, weil ich jetzt auch die Diskussion über die 3 Jahre ja ein bisschen zu oft geführt habe.
Aber und, du machst es dann auch gerne, dann bist du auch ein bisschen kämpferischer
unterwegs. Ich finde, Frau Hughes hat mich da sehr inspiriert, die Frau von unserem verstorbenen Lehrer. Sie hat gesagt, was sie schade findet, und das war besonders in der Anfangszeit von Corona, wo plötzlich alle mega Angst hatten in der Schweiz, oh nein, wir dürfen das alle nicht behandeln, oder? Hat sie gesagt, ich erwarte von euch, dass ihr Hughes-Schüler seid und stolz darauf seid, was ihr da macht. Und wir können einen Haufen und wir müssen das überhaupt nicht verstecken. Solange wir uns an die Gesetze halten, müssen wir gar nicht so tun, als wenn wir... Oh, so. Und das habe ich mir ein bisschen zu Herzen genommen, auch mit dem Podcast, mich natürlich nicht fahrlässig zu verhalten oder irgendwelche Gesetze zu brechen, ganz klar. Aber gerade aus der Schweiz habe ich natürlich auch einen angenehmen Stand, weil die Homöopathie natürlich hier viel mehr integriert ist mit der eidgenössischen Anerkennung. Jede Zusatzversicherung zahlt das. Es gab jetzt ja diese eidgenössische Anerkennung in der Schweiz, muss man wissen. Die ist nur möglich mit Hinzunahme und Zustimmung von einem Ärztegremium. Das heißt, dass es eine eidgenössische Anerkennung in der Schweiz für den Bereich Heilpraktiker Homöopathie gibt, gibt es nur, wenn Ärzte dem zustimmen und das Reglement abnehmen. Mhm. Das heißt, dass es nicht irgendwie ein Homöopather Dachli irgendwie Lobbyarbeit gemacht, sondern wir hätten eine große Ärzte, ich habe vergessen, wie das heißt, es ist ein staatliches Instrument, wo wie Amtsärzte dort sitzen und die müssen das genehmigen. Also es ist auch nicht irgendein Schwurbelkram, dass da irgendjemand, keine Ahnung, Lobbyarbeit gemacht hat oder so, sondern das ging nur mit den Ärzten zusammen. Das heißt, die Homöopathie ist natürlich in der Schweiz auch ganz anders integriert. Da stand zum Beispiel ja in den Verordnungen, die sie am Anfang rausgelassen haben von Bern, stand dann, wer noch arbeiten darf. Und wir waren explizit erwähnt. Mhm. Also namentlich erwähnt waren die Homöopathen, die weiterarbeiten dürfen.
Ja, wir wurden noch nicht mal mehr erwähnt. Genau. Also es gab meinen Berufsstand quasi nicht mehr. Wir mussten uns irgendwo zwischen den Tätowierern und den Physiotherapeuten rauswurschteln aus den einzelnen Amtsblättern. Du hast ja dann in Deutschland auch die städtespezifischen Anweisungen noch. Ja, und ich wusste manchmal, also wenn wir nicht mit unserem Berufsverband da zum Teil im Austausch gewesen wären, hätte es gab zwei Tage, an denen ich nicht wusste, ob ich die Tür aufmachen
darf. Genau, ob überhaupt was geht, gell?
Genau, und das ist doch total verrückt.
Und deshalb erlaube ich mir das im Twitter auch, ehrlich gesagt, weil ich mich auch sehr, also nicht nur in meiner Praxis bestätigt sehe, durch das ich ja sehr viele Patienten habe, sehr viele Leute mich weiterempfehlen und aber auch von der Schweiz her die Rückendeckung bekomme, erlaube ich mir das auch im Twitter ein bisschen positiv zu provozieren.
Ne? Ja, aber warum denkst du denn, ist es so? Warum ist es denn in der Schweiz?
Die Frage wollte ich eigentlich dir stellen.
Ja. Ja, ich kann die Frage nicht beantworten, und wenn ich noch so viele Interviews führe.
Also in der Schweiz ist es sicher so, dass wir eine große Abstimmung hatten, Homöopathie in die Grundversicherung, was angenommen worden ist. Das macht natürlich einen riesen Unterschied.
Der Wunsch bei uns ist aber ja auch bekannt. Wir haben ja auch Krankenkassen, die genau das erfragen. Und der Wunsch bei einer Überzahl der deutschen Bevölkerung ist so, dass entweder zusätzlich, also der Idealfall für die Deutschen wäre eigentlich, dass sie schulmedizinisch und Seite an Seite komplementär behandelt werden können. Das ist der Wunsch. Ja.
Ja. Ich habe immer das hat auch Frau Hughes ist das sehr stark, wenn du mal ein Interview von ihr hörst, kann es sein, dass du es immer wieder hören wirst, dass wir als Homöopathen, das hat sie am Anfang der Pandemie schon gesagt, dass wir natürlich auch schauen müssen, dass wir uns nicht eben zu sehr nach außen ausrichten, dass wir dem Frau Grams die Schuld geben oder Herr Lübbers oder Herr Lauterbach oder Jan Böhmermann oder wie die ganzen Leute halten, die da ja zum großen Teil auch falsche Informationen rausgeben. Ich habe mir zu meinem Leidwesen die Bücher von Frau Grams sogar angetan und habe die gelesen, und das sind natürlich intelligente Bücher, aber wenn man Homöopath ist, oder? Und das liest, was da steht, dann ja, muss ja nicht drauf eingehen.
Sie weiß es ja eigentlich selber auch.
So, dann ist es eins, sozusagen nach außen das zu schauen, aber als Homöopathin geht das ja von innen nach außen, und ich habe auch gern mit uns hart ins Gericht gehen, oder? Dass wir zum Beispiel eine Sache, die mir mit dem Podcast ja aufgefallen ist, was wir jetzt ja genau pflegen als Gegenbeispiel, ist diese fehlende Zusammenarbeit. Also was ich Kollegen bewegen muss, an meinem Projekt mitzuarbeiten, oder? Und wie viel Gegenwind und Negativrückmeldung ich da bekomme und wie wenig das verbreitet, geteilt, unterstützt wird, oder? Und das sehe ich ja nicht nur mit meinem Projekt. Das ist ja erstmal vielleicht einfach Ego. Oh, mein Projekt wird nicht geteilt. Aber ich sehe das ja überall. Wenn die SAI ein Projekt lanciert, dann machen höchstens die SAI-Studenten mit. Da kommt niemand von einer anderen Schule. Da warten die von einer anderen Schule, ob meine Schule das auch noch macht.
Okay.
Also das ist mal ein Punkt, den ich sehr stark wahrnehme. In der Schweiz ist der vielleicht auch noch stärker. In Deutschland sehe ich die Kooperation etwas besser. Dann ist ja der Unterschied in Deutschland viel größer zwischen Nicht-Ärztinnen und Ärzten, der gäbe es ja groß gewesen. Ich weiß nicht, ob das inzwischen besser ist.
Sie nähern sich an.
Genau. Und dass wir immer noch in unseren Reihen auch nichts gegen die Leute, aber viele Leute haben, die schlecht ausgebildet sind. Also es gibt ja auch viele, die eigentlich mit einem sehr relativ schlechten oder sagen wir nicht schlecht, sagen wir eine kurzen, nehmen wir es mal so, kurzen Homöopathie-Ausbildung, weil die zum Beispiel irgendwo mit drin ist, in so einem Gesamtheilpraktiker-Ausbildungsteil drin ist. dass die natürlich dann in der Homöopathie separat auch je nachdem recht schlecht ausgebildet sind. Also um Frau Grams auch nochmal zu nehmen, die hat natürlich in ihren Ärzteweiterbildung, das ist nicht dasselbe von der Stundenanzahl, was ich oder du gemacht haben. Mhm. Also sie hat zwar den medizinischen Teil natürlich sehr stark drin, aber wenn man nur anschaut, wie viele Stunden hat sie nachher Homöopathie-Weiterbildung tatsächlich gemacht, oder? Ist das natürlich auch in meinen Augen eine sehr kurze homöopathische Ausbildung, um nachher als Homöopath zu arbeiten. Also es sind so ein paar Punkte, sind noch mehr, aber das reicht vielleicht erstmal, wo ich auch immer uns dran nehme. Deshalb fand ich sehr gut, was du gesagt hast, auch erstmal den Berufsstand wieder zu beschreiben. Was sind wir überhaupt? Und das ist hier in der Schweiz dann wiederum sehr streng geregelt. Also du bist nicht Homöopath und dann bist du noch Heilpraktiker und dann kannst du auch noch x andere Sachen machen, sondern du musst jede Methode separat Ausbildung machen, vorweisen, registrieren, sonst kriegst du genau gar nichts.
Das habe ich festgestellt. Ich hatte mich jetzt auch erkundigt, du musst ja jede einzelne Fachrichtung dann nochmal zulassen, in der du tätig bist.
Richtig.
Und ganz ehrlich, das finde ich auch richtig. Ich fand auch diese Idee, die in Deutschland weite, die Ausbildung zu entsprechend zu qualifizieren und auch zu vereinheitlichen, die finde ich auch gut.
Genau.
Es gibt ja da auch Ansätze, zum Beispiel von der Stiftung Homöopathie-Zertifikat, dass es eben auch eine ganz klare Vorgabe gibt, wie die Ausbildung auszusehen hat. Das finde ich bei dem Heilpraktiker wichtig und bei dem Homöopathen natürlich auch. Nur weil wir jetzt beide so sportlichen Ehrgeiz haben, uns weiterzubilden und viele andere Kollegen natürlich auch, ist das ja noch lange nicht bei allen so. Und das finde ich auch, das ist sicherlich ein Mangel. Und auch die Vernetzung mit den anderen Heilpraktikerkollegen ist auch schwierig, weil diese Therapie natürlich so besondere Eigenschaften hat, dass sie sich vielleicht nicht einfach einpflegt in andere medizinische Richtungen, sodass die Organisation auch teilweise in den Berufsverbänden ein bisschen schwieriger ist. Aber da gibt es auch auf jeden Fall Bedarf, auch mit den ärztlichen Kollegen. Wir ziehen ja letzten Endes, was die Homöopathie angeht, schon an einem Strang. Und warum soll man denn da nicht mehr im Austausch sein? Das habe ich aber jetzt an meinem Wohnort, erlebe ich das auch nicht so. Also da, wo ich arbeite, habe ich mit den ärztlichen Kollegen, die arbeiten nicht unbedingt homöopathisch, aber die, mit denen ich Patienten teile, überhaupt kein Problem. Also gar nicht, im Gegenteil, dass wir uns wirklich auch dann absprechen, die Patienten nochmal zurückschicken, nochmal Dinge abklären, das funktioniert wunderbar.
Ja, super. Also da wäre so mein Statement, wenn du mich fragst, woran liegt es, dann liegt es eben auch nicht nur an den anderen, sondern dann haben wir natürlich auch einiges Verbesserungsfeld. Ne?
Absolut, auch im Auftreten. Warum müssen wir uns denn ständig verstecken hinter Begrifflichkeiten, die wir nicht nutzen dürfen, weil die schon so verbrannt sind in der Diskussion, dann fängst du schon an und eierst rum und vermeidest die, sowas wie, wir jetzt diese Woche noch drüber diskutiert, über die Lebenskraft oder so. Ja, aber wenn es die Sache doch richtig trifft, warum darf ich sie dann nicht so beschreiben? Wir kriegen ja sowieso Gegenwind, aber wir kriegen Gegenwind, weil die Sache vielleicht unerwünscht ist. Ich würde auch mal denken, in Deutschland ist es so, dass es da durchaus wirtschaftliche Entscheidungen gibt, die über die Gesundheit hinausgestellt werden und dass deswegen sie so einen schweren Stand hat, weil sie eben mit relativ geringem monetären Aufwand einen sehr großen Effekt hat. Und das ist ja auch nicht überall gewünscht.
Ja,
das kann ja kein Zufall sein.
Das mache ich auch manchmal in Tweets, wenn dann Leute bei mir waren, dass ich dann hinterher noch schreibe, was sie gekostet hat.
Ja.
Also was hatte der Patient, was war der Erfolg und was war die Kosten? Was hat er tatsächlich für Kosten gehabt?
Genau, weil das ja immer so hochgehalten wird. Und das ist ein Witz. Oder wir belasten doch in Deutschland nicht das Krankenkassensystem. Was haben wir da? Ein Prozent vielleicht?
Ja.
Wofür hauen wir denn hier überall Geld raus, was wirklich fragwürdig ist?
Und von den Heilpraktikern sind die Homöopathen schweizweit die günstigsten. Also wir belasten die Kasse, weil die anderen Richtungen von der Naturheilkunde, die haben viel mehr Ausgaben, weil die viel mehr auch Arzneimittelkosten haben oder Verbrauchsmaterialien, die mitverrechnet werden. Das heißt, die Homöopathen haben im Schnitt 100.000 Franken weniger im Jahr als viele andere der anderen Bereiche.
Also genau, also ich sag mal, wenn es ein Grund ist, reich zu werden, wirst du nicht unbedingt Homöopath. Also wir können bestimmt, wenn wir fleißig sind, gut leben, aber bestimmt steht da nicht das im Fokus. Nee. Also ich wäre dann auch bei der Bank geblieben.
Ja, genau, das hätte ich dir auch empfohlen.
Ja. Nicht, dass ist ja auch, aber das ist ja eben, hat ja eben auch was mit der Identität zu tun.
Ja,
ich finde schon, dass wenn man diesen Beruf macht, man das nicht nur als Zweitberuf oder weil jetzt der Mann ein tolles Einkommen hat, kann die Frau das vielleicht auch mal machen. Ich finde das auch richtig, dass wir so abrechnen, dass wir davon leben können.
Absolut.
Das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich.
Nein. Absolut. Lass uns den letzten Rest des tollen Gesprächs noch nutzen, weil ihr habt ja auch wirklich was ins Leben gerufen mit eurem Verein. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen, was das genau ist? und dann am Schluss, dass wir noch auf euren Kanal zu sprechen kommen, den ich gern dann auch für die Zuhörer verlinke in den Shownotes. Den Link noch kriegen vom Kanal auf YouTube, ist der, gell?
Genau. Ja. Ja, danke schön dafür. Ja, das war im Prinzip, also als du jetzt eben gesagt hast, warum ist das denn so, dass wir uns da nicht mehr engagieren? Ich glaube, zum Teil ist es auch so, dass wir schon mit den Patienten viel zu tun haben und auch mit unseren Fortbildungen. Also ich denke, wenn du darüber hinaus tätig wirst, wie du jetzt mit dem Podcast oder wir mit dem Kanal, dann ist das aus so einem Drang raus, weil es erforderlich ist und nicht unbedingt, wie soll ich das mal sagen? Also ich persönlich bin gar nicht so ambitioniert, nebenher noch viel zu tun, weil ich einfach wirklich so beschäftigt bin mit der Arbeit, mit den Menschen, weil es mir auch wichtig ist. Mhm. Aber weil ich das so, diese Diskrepanz zwischen dem Außen und dem Innen, was mit dem Patienten wirklich passiert, so als so extrem wahrnehme, haben wir diesen Verein damals gegründet, um uns so ein bisschen auch nach außen zu verbinden mit mehreren Kollegen. Wir haben dann zum Beispiel, wenn die internationale Homöopathiewoche war, zusammen Vorträge gehalten. Wir haben zusammen Material zusammengestellt, einfach um die Arbeit ein bisschen zu verteilen. Das war so der Grundgedanke des Vereins. Wir sind da auch nur zu dritt in der Gründung. Und haben dann unsere Netzwerke, mit denen wir arbeiten, noch mit reingenommen und sie gebeten, uns so ein bisschen Input zu geben in Form von Interviews und haben dann nochmal ihn neu auf die Beine gestellt mit dem Kanal. Mein Mann, der eben auch filmt, der Thomas, der hatte eine Zeit lang das Büro in meinen Praxisräumen und hat mitbekommen, wie die Patienten rein und raus gingen, ist auch teilweise in kurze Gespräche verwickelt worden und hat das dann quasi auch mal live erlebt, was in so einer Praxis passiert. Jetzt in meiner Praxis in diesem Fall. Und den hat das auch wahnsinnig gestört, wie die Homöopathie dann teilweise in den Medien verrissen wurde und was er dann aber erlebt hat, auch mit den Patienten. Und hat gesagt, das kann nicht sein. Ich will auch einen Teil meiner freien Zeit quasi da reinstecken, um das zu filmen, um Interviews zu machen. Wir machen jetzt was, weil es uns so genervt hat einfach. Und dann so fing das an, dass wir dann diesen YouTube-Kanal gegründet haben und das hat er netterweise technisch auch unterstützt. Und so haben wir angefangen, kleine Interviews zu machen, weil wir auch gerne auf Reisen sind und vor Corona auch viel auf Reisen waren, haben wir dann auch unsere Auslandsaufenthalte genutzt, um Interviews durchzuführen mit den Kollegen, was uns beiden sehr viel Freude bereitet, weil du auch immer wieder verbunden bist über die Arbeit. Und so ist dann eben dieser Kanal entstanden und eben vor allen Dingen auch um etwas zurückzugeben an diese wunderbare Heilkunde, dass sie einfach Bestand hat. Und meines Erachtens müsste sie noch einen ganz anderen Stand haben. Es sollte immer, egal was du medizinisch machst, sollte meines Erachtens immer ein Homöopath anwesend sein. Egal, ob es in der Chirurgie ist, ob es in der Psychiatrie ist, das sollte immer Mitbestandteil einer medizinischen Behandlung sein. So wäre es zumindest mein Wunsch und auch der Wunsch von meiner Arbeitsgruppe, wo wir sagen, das ist eigentlich, sollte das ganz oben stehen, es müsste einen ganz anderen Stand haben. Und jeder, der damit arbeitet oder auch selber, die meisten Homöopathen haben ja ihre eigene Geschichte mit der Homöopathie und wissen um die Wirksamkeit, ich glaube, das teilt jeder, diesen Wunsch. Und deswegen haben wir das gemacht, einfach um das zu festigen. Und es ist, ich habe nicht so einen sportlichen Ehrgeiz wie du, was Twitter angeht. Mir zieht es, wenn ich zwischen zwei Patienten mal kurz bei Instagram oder Facebook was lese oder der Thomas mir einen Kommentar weiterleitet, dann denke ich manchmal, boah, nee, jetzt will ich das nicht eigentlich auch noch machen. Also mich nervt es manchmal eher. Ich bin aber auch ein anderer Typ und ich habe auch eine andere Zeit, die ich dafür investieren möchte. Mich stört es irgendwie, aber manchmal bin ich dann auch so angenervt, dass ich sage, okay, komm, damit muss ich dann eben auch durch. Ich will dafür einstehen und ich will was Gutes dafür tun. Und ich hoffe, da so einen kleinen Beitrag zu leisten, dass sie einfach einen anderen Stand erhält und den Stand bekommt, der wichtig ist einfach. Wir haben so viel zu tun. Guck mal, was jetzt für ein Schaden passiert ist. Allein durch diese Pandemie, durch die Maßnahmen, durch die Erkrankungen, durch die Folgen der Impfung natürlich auch noch. Die Leute sind ja nicht gerade gesünder geworden. Ich würde denken, wir haben einen wirklich ziemlich katastrophalen Gesundheitsstand. Und die meisten Leute, die großen Schaden erlitten haben, haben wir ja noch gar nicht in den Praxen gesehen. Also wir wissen vieles gar nicht. Wir sehen die ersten Zahlen, wir sehen Suizide bei den Kindern, die wir vorher in den Altersgruppen nicht hatten. Wir haben so eine Ahnung von den Leuten, wie sie jetzt sind, wenn sie in die Praxis kommen. Aber das sind ja schon die, die mit uns Kontakt haben, also die gut durch die Zeit gekommen haben. Ich will ja mal gar nicht wissen, was noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren passiert. Und dafür brauchen wir alle medizinischen Ressourcen, die wir überhaupt nur kriegen können. Und da müssen wir zusammenarbeiten und müssen das wirklich mobilisieren. Und wir brauchen auch junge Kollegen, die Ausbildung machen. Die haben ja teilweise schon gar keine Lust mehr, sich da zu engagieren, weil die Lobbyarbeit so ist, wie sie ist. Also da wollen wir einfach ansetzen mit dem Kanal, dass die Homöopathie einfach einen guten Platz bekommt oder ihn zumindest zu stabilisieren.
Schön.
Das war die Idee.
Ja. Da sind wir im Geiste verbunden mit der Idee.
Genau.
Bei mir war es tatsächlich noch ein bisschen egoistischer, gell? Ich wollte einfach einen Podcast hören.
Hast du deinen eigenen quasi gemacht?
Ach so. Und ich bin eigentlich jetzt da so wie reingerutscht, dass ich gar nicht wusste, wie schlecht der Ruf war, bis ich den Podcast ausgestrahlt habe und die Heerscharen an Kritikern über mich hergefallen sind, oder?
Ach, das wusstest du nicht?
Ja, ich habe es nie so direkt gespürt. Ich kannte auch diese Artikel da im Sommerloch, oder? Und die Witze vom Postillon und so.
Ja, genau.
Und dann kam irgendwann der Böhmermann mit seinem dummen YouTube-Video. Oder aber so, wie das nachher in 1:1 auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter läuft, das habe ich natürlich erst gemerkt, als ich das dort geteilt habe.
Und hättest du es denn gemacht, wenn du es gewusst hättest?
Ja, wahrscheinlich dann wäre ich natürlich noch ein bisschen anders gestartet, wahrscheinlich. Mhm. Weil so hat es mich recht überrascht.
Mhm.
Und da durfte ich aber auch, das nehme ich dann wie eine Homöopathie, ich nehme das als Wachstumschance.
Mhm.
Ja, dann habe ich einige Diskussionen geführt, viel Zeit dafür verbracht, oder? Und gemerkt, okay, es bringt ja gar nichts. Das ist ja keine offene Diskussion.
Mhm.
Ne? Und das ist einer gegen 60. Inzwischen kommt ja schon ein guter Kachelmann im Twitter zu mir und beschimpft mich. Und inzwischen merke ich nach den 3 Jahren,
so
ist es mir völlig egal. Also es ist wirklich mir völlig egal. Ich stehe zu dem, was ich mache, weil ich überzeugt bin und ja auch die Erfolge habe. Punkt. So. Und dann geht es mir auch nicht darum, die Diskussion im Twitter zu führen, sondern einfach auch eine Stimme zu sein von vielen, die sich dafür eben auch stark macht. Wo auch immer, ne?
Ja.
Ja. Super. Das Abschlusswort gehört dir, wenn du magst. Wir sind soweit durch.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass wir hier sein durften. Das Abschlusswort. Vielleicht an die Kollegen. Haltet durch. Macht weiter. Ja, wir haben so eine wunderbare Therapierichtung. Es lohnt sich auf jeden Fall, alles zu tun dafür, dass wir mit den Patienten so gut weiterarbeiten können, dass wir uns weiterbilden, dass wir uns vernetzen und ja, dass wir weitermachen.
Ja, super. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.